ARD Sounds.
Ob und inwieweit wir so etwas mit einer privaten Initiative, das prüfe ich auch zurzeit, in der Form, wie das mit dieser Initiative abgelaufen ist, noch einmal machen würde, da würde ich mal ausdrücklich sagen, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen.
Also, wenn mir jemand vor einem halben Jahr diese Geschichte erzählt hätte, von dem Wal, der in der Ostsee strandet und von diesem gigantischen Hype, der sich ringsherum entspinnt. Ich hätte die Person ausgelacht. Ich hätte das nie im Leben geglaubt oder für möglich gehalten. Und naja, wir wissen ja alle, es ist genauso passiert. Und während dieser ganzen Zeit und jetzt auch hinterher, während ich für diesen Podcast recherchiert habe, hat sich ein Mensch immer wieder als ganz entscheidende Rolle in diesem ganzen Spektakel herauskristallisiert. Als Schlüsselfigur. Und das ist der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus. Und jetzt, heute, bin ich mit dem hier in Rostock verabredet. Und jetzt habe ich endlich die Chance, ihm mal all diese Fragen zu stellen. Ich will nämlich gerne wissen, wie er wirklich zu dieser ganzen Geschichte steht. Nicht nur als Politiker, sondern er ganz persönlich. Was er über all das, was passiert ist, denkt. Warum er sich so krass umentschieden hat. Von, hey, wir lassen ihn da liegen und sterben, hin zu einem neuen Rettungsversuch. Hin zu, wir bergen diesen Wal und schleppen ihn in die Nordsee. Und ich würde gern wissen, ob er auch heute mit ein bisschen Abstand immer noch es für das Beste hält, was wir diesem Wal damals antun konnten. Und ich will gern wissen, ob er heute auch immer noch hinter dieser Entscheidung steht. Ich bin sehr gespannt, wie er reagieren wird. Ich weiß nicht ganz, was mich erwartet. Aber ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Das ist Wild Crimes. Timmy. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Folge 4. Das Gespräch mit dem Umweltminister. Ich bin Nathalie Süß. Sie haben ja jetzt auch schon so ein kleines bisschen Zeit gehabt, seit dieser ganzen Phase auf Pöhl, seit dieser ganzen Wahlgeschichte. Jetzt mit so ein klein bisschen Abstand. Wie schauen Sie denn auf diese Wochen zurück, ganz persönlich?
Also ganz persönlich war das eines meiner härtesten Arbeitswochen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ich arbeite wirklich immer viel und auch gerne. Aber das war so intensiv und es ging mir ausschließlich um dieses Tier. Und wenn Sie einem Wal in die Augen geschaut haben und mit ihm direkt kommuniziert haben, das ist ja ähnlich wie mit seinem Lieblingstier. Natürlich ist der Wal ein Wildtier, aber wenn der hat eine besondere Aura. Das sind majestätische, kluge Tiere, die haben Wahrnehmung und die haben eine Ausstrahlung. Das vergisst man, was das Tier anbetrifft, nie in seinem Leben. Das sehe ich auch abends, wenn ich zur Ruhe komme, sehe ich ihn. Also das ist das eine. Das zweite ist, ich habe selber persönlich nie damit gerechnet, dass ich in eine solche Situation komme, dass es so einen Medienhype gibt. Und dass insbesondere sowohl die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch die Privaten, aber ganz besonders, will ich mal ausdrücklich sagen, das, was im Social-Media-Bereich abgelaufen ist, das habe ich noch nicht alles verarbeitet, aber eins ist vollkommen klar. Und dieses Phänomen, mit dem wir es zu tun hatten, dieses Tier hat so emotionalisiert und es ist ja der Eindruck erweckt worden in drei Richtungen. Punkt eins, die öffentliche Verwaltung ist nicht in der Lage, so ein Tier zu retten. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir das können. Punkt zwei, es haben sich ja dann auch Leute eingebracht, von denen man auch mal sagen darf, das waren hochkompetente Leute dabei, überhaupt keine Frage. Aber es waren eben auch Menschen dort im Einsatz oder vielleicht auch von außen, die der Auffassung waren, naja, dann machen wir da mal ein bisschen Salbe rauf, dann wird es ihm schon morgen besser gehen oder wir animieren ihm mal ein bisschen was zu fressen oder zu essen. Also das ist ein Balance-Spiel gewesen und was entscheidend ist, ich habe ein reines Gewissen für mich persönlich, denn ich habe versucht, diesem Tier zu helfen. Und auch das, was Wissenschaft und Forschung, habe ich nie angezweifelt, weil ich eben ja ein wissensbasierter und wissenschaftlich geprägter Mensch und der Auffassung ist, dass man die Wissenschaft achten muss und die Freiheit von Lehre und Forschung ist für mich gesetzt. Und das ist für mich das zweite ganz große Thema. Und mir ist gesagt worden von den Wissenschaftlern, also er lebt noch vielleicht 5, vielleicht sogar länger, aber 20 Tage. Aber er hat ja viel, viel länger gelebt. Und das war für mich im Übrigen der Grund, warum ich gesagt habe, wir versuchen es. Wir versuchen es, ihm zu helfen.
Aber zuerst haben genau diese Wissenschaftler, die Sie ja gefragt haben, die Sie um Gutachten gebeten haben, haben ja gesagt, sie sind zu dem Schluss gekommen, die Überlebenschancen sind so gering, der wird hier sterben. Und dann haben sie gesagt, okay, ich glaube euch, wir lassen ihn liegen, wir lassen ihn in Ruhe, wir überlassen ihm sein Schicksal. Und von heute auf morgen haben sie es sich anders überlegt. Warum dieser Sinneswandel?
Ja, es war folgendermaßen. Also erstens, für uns war klar, dass das Gutachten liegt vor. In dem Gutachten steht, er wird wahrscheinlich sterben und auch in einer relativ kurzen Zeitetappe. Da war für mich inhaltlich klar, wir müssen uns vorbereiten, das Tier dann zu bergen. Bergen hätten wir ihn sowieso müssen. Das habe ich auch alles vorbereiten lassen. Da lag ein Konzept dahinter. Ich arbeite immer konzeptionell, nicht einfach hier von einem Tag zum anderen. Und ich habe dann, nachdem er dann ja am 1. April im Kirchsee gestrandet war, da habe ich dann über Ostern, da kam ja Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern, habe ich mit meiner Familie, mit der Berufsfeuerwehr, mit der Feuerwehr, da war die Initiative noch gar nicht da. Mhm. Da war ich derjenige, der die Schläuche geschleppt hat und dieses Tier minimalinvasiv, da habe ich mit Professor Paschek auch telefoniert und ihn gefragt, macht es Sinn, wir kriegten ja gutes Wetter, Sonneneinstrahlung ohne Ende, der Wal guckte über einen halben, fast einen Meter raus aus dem Wasser, weil wir Niedrigwasser hatten, der kriegt einen Sonnenbrand und diese Süßwasser DC, die Hautauflösung, das sah man ja schon, wenn man an ihm dran war, dass er diese Hautauflöseerscheinung hatte. Und da habe ich mir gedacht, das arme Tier, der lebt, der bewegt sich. Wir haben ihn ja Tag und Nacht auch beobachten lassen, mit Wärmebild, aber auch mit unserer Walwacht, die wir eingesetzt haben. Und da habe ich gesagt, wir müssen dem Tier helfen. Das war für mich palliative Maßnahme, ihm zu helfen, zu sterben. Aber er hat eben auch dann mir Signale gesandt und auch anderen, dass der noch weiteren Lebensmut hat. Und deswegen habe ich dann auch auf den Demonstrationen gesagt, den Demonstrationen, wenn hier jemand kommt und uns ein Konzept vorlegt, dann bitteschön, dann werden wir das prüfen. Wir werden prüfen, ob man dieses Tier retten kann. Und wenn ja, dann werden wir das prüfen und wir werden es gegebenenfalls dann uns anschauen und dann auch das dulden. Und insofern hat es für mich keinen Sinneswandel gegeben, weil wir haben ja selber, das muss ich auch nochmal sagen, wir haben ja selber auch an einem Konzept gearbeitet, ihn gegebenenfalls leben zu bergen. Und da war im Übrigen die Idee mit dem Katamaran, das haben Sie vielleicht auch gehört, auch die Zuhörer. Wir hatten aus Dänemark einen Katamaran, der ihn hätte anheben können und ihn dann im Übrigen auch transportieren können. Da waren wir auch sehr weit damit. Da ging es noch um Finanzierungsfragen, ging aber auch um die Frage, kann man das minimalinvasiv überhaupt durchführen, ohne dem Tier zu schaden. Ging ja immer um Tierschutz, um Artenschutz und ist das eigentlich minimalinvasiv. So, und deswegen hat es bei mir keinen Sinneswandel gegeben, sondern natürlich habe ich dann auch wahrgenommen, wie insbesondere aus den südlicheren Gefilden Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern kamen oder im Social-Media-Bereich oder auch die Diskussionen, die geführt worden sind, warum hilft man diesem armen Tier nicht? Wir haben die ganze Zeit geholfen, da war die Initiative noch gar nicht da und war auch noch von denen überhaupt nicht die Rede.
Aber ganz am Anfang haben auch nicht nur die Leute, die Forschenden, die dieses Gutachten geschrieben haben, sondern auch ganz viele Meeresbiologen aus allen möglichen Ländern übereinstimmend gesagt, dieser Wal ist schon so geschwächt. Er hat sich in einem Netz verfangen, er war krank, er hatte Hautkrankheiten, er hat schon so lange in der Ostsee herumgedümpelt und ist jetzt zum wiederholten Mal gestrandet. Und sie haben diesen Wissenschaftlern erst geglaubt und dann, ich versuche es einfach zu verstehen, weil ich habe das auch diese ganze Zeit auf Pöhl versucht nachzuvollziehen. Und ich will jetzt nicht sagen, sie haben diese Wissenschaftler und dieses Gutachten vor den Bus geworfen, aber war vielleicht auch diese Initiative, als sie dann kam mit ihrem Konzept, einfach auch eine gute Möglichkeit, die Verantwortung für dieses Tier an diese Leute zu geben und die Verantwortung möglicherweise auch für die Kosten für eine Rettungsmission?
Nein, also erstens, eins war klar und ist immer noch klar, das Gutachten gilt für mich. Das Gutachten hat aber Schwachstellen. Und in einem Gutachten, so wie es vorgelegt war, war klar, der Wal hat erhebliche Probleme. Insbesondere ist man davon ausgegangen, dass er organisch Probleme haben wird. Er wird sehr wahrscheinlich noch Reste von Netzen in sich tragen und damit Riesenprobleme haben. Und er muss Organschäden haben. So, da nehme ich mal jetzt ein Ergebnis vorweg. Die Obduktion hat bewiesen, hat er nicht. Er hatte keinen Kilometer mehr Netz im Maul, im Magen. Er hat keine Fremdkörper. Er hat rein organisch, nach dem, was wir heute wissen, ist noch nicht alles ausgewertet, aber rein, was visuell bei der Sektion und der Obduktion rausgekommen ist, er hatte keine schwersten Schäden an Organen oder auch an sonstigen am Körper nicht. Das Einzige, was ich ja selber entdeckt hatte, das ist auch nochmal gesagt worden, dass er oben auf der Finne hatte er Schraubenverletzungen. Ob das noch weitere Auswirkungen auf sein Navigationssystem, also die Koordination hat, werden wir vielleicht noch erfahren, wenn man das ausgewertet hat. Und ob es sonstige Schäden an Organen gibt, werden wir erst nach den Gesamtuntersuchungen haben. Und das ist für mich jetzt nochmal der Kern. Wenn Sie dann ab April, 1. April, liegt dieses Tier im Kirchsee und macht immer wieder klare Signale, sendet Signale, dass er sich befreien möchte. Er will losschwimmen. Er schwimmt sogar los, befreit sich selber. Auch das gehört zu der Geschichte dazu. Und wenn man dann 11-mal bin ich bei dem Tier gewesen selber und man da selber Tiere hat und liebt, dann nimmt man Dinge wahr. Und da habe ich für mich wahrgenommen, dass nachdem die Initiative kam, das ist jetzt die zweite Stufe, dass als die Initiative sich meldete, es war am 15. April, glaube ich, ja, es war am 15., haben wir das geprüft, unsere Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter. Ich treffe ja hier nicht irgendwie spontane Entscheidungen, dann wäre ich ja nicht so lange im Dienst, so Punkt 1. Punkt 2, wir haben uns dann mit dem Konzept auseinandergesetzt. Die entscheidenden Leute mussten das vorstellen. Wir haben dann über Nacht im Übrigen nochmal Fragen gestellt, die mussten dann beantwortet werden. Und es ist dann morgens um 10 am 16. April, haben wir unsere Abteilungsleiterin und Abteilungsleiter nochmal zusammengenommen, ist das alles ausgewertet worden. Und wir haben dann gemeinschaftlich entschieden, jawohl, das ist nach § 45 Absatz 5 eine Möglichkeit, ein Wildtier, eine Rettungs- und eine Maßnahme, diesem Tier zu helfen, zu dulden. Und da war Grundlage das Konzept, das diese Initiative vorgelegt hat. Und davon haben wir uns dann leiten lassen. Es gab aber auch natürlich Schwachpunkte in diesem Konzept. Darauf kommen wir vielleicht noch. Und ich war auch kurz davor, zweimal kurz davor, diese ganze Aktion abzubrechen. Dann hätte es natürlich auch einen Riesenaufstand gegeben, auch im Öffentlichen. Mhm. Dann wäre er dort wahrscheinlich heute noch am Leben, der Wal. So, wahrscheinlich wäre er heute noch am Leben. Vielleicht wäre er auch gestorben, so wie es im Gutachten drin ist. Und wir hätten ihn auch bergen müssen. Also ich habe mich nicht von irgendwelchen, öffentlich veröffentlichten und öffentlichen Meinungen leiten lassen, sondern das war immer fachlich. Und da ging es um zwei Sachen. Geht es veterinärmedizinisch? Ist es verantwortbar? Und was ist mit dem Artenschutz? Kann man das verantworten, dass dem Tier geholfen wird? Und wenn denn, kann es nur minimal invasiv sein, weil wir davon ausgegangen sind, der Patient ist schwer krank. Palliativstation und vom Prinzip her ist er in einem Hospiz, so habe ich das ja auch gesagt. Und wir versuchen ihm zu helfen oder das Sterben zu erleichtern.
Ich weiß ja, Sie waren super viel vor Ort, auch schon bevor die Rettungsinitiative ans Werk durfte, und haben dann natürlich auch die ganzen Demonstranten miterlebt, die am Zaun standen. Und im Internet ging das Ganze ja noch mehr durch die Decke und die Emotionen sind übergekocht. Haben Sie diese Aufregung, haben Sie die zu spüren bekommen? Hat das Sie erreicht? Oder können Sie da...
Ja, das selbstverständlich, natürlich. Also ich hab ja auch eine Seele und meine Familie auch. So, wenn Sie das da verfolgt haben, was da für Anwürfe im Netz war, da habe ich einen Großteil nicht von mitbekommen. Aber Sie können mir glauben, dass es bei uns zu Hause meine Familie da einen sehr genauen Blick drauf geführt hat. Und ich lasse mir auch einige Dinge nicht gefallen. Das hat auch ein Nachspiel. Weil so geht man nicht miteinander um. Ich glaube, es ist immer besser, miteinander zu reden, anstatt übereinander. Und natürlich erreicht einen sowas, wenn ein junges Mädchen einem sagt, ja, ich wünsche Ihnen auch den Tod. So. Und dazu aufruft. Oder andere Geschichten, ja. Also, das geht einem schon an die Seele auf der einen Seite. Aber wissen Sie was? Wenn die gleichen Leute, die am Sonntag mich noch beschimpft haben, und am Dienstag, wo wir die Entscheidung getroffen haben, nämlich der Initiative jetzt die Möglichkeit zu geben, ihr Konzept umzusetzen, kommen die auf mich zugelaufen und wollen mich umarmen und bedanken sich. Also da habe ich manche Sachen erst mal realisieren müssen, wie unterschiedlich Reaktionen sind. Und am Ende muss ich für mich und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch sagen, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht? Punkt eins, wir haben erreicht, wir haben es objektiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Es war ein Versuch, den es noch nie gegeben hat in Deutschland. Noch nie. Versucht, macht klug, und wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Natürlich erkenne ich grobe Fehler. Mit einer Initiative zu arbeiten, wo Sach- und Fachverstand am Anfang komplett gefehlt hat, geht gar nicht. Wir müssen in Deutschland ein System haben, das haben wir eigentlich sonst in allen anderen Bereichen, dass man sagt, so, wir haben eine Struktur, wir haben Handlungsanweisungen, und wie geht man mit solchen Prozessen um? Das muss geklärt werden, habe ich einen Antrag in die Umweltministerkonferenz eingebracht. Und im Herbst soll dazu uns in der Umweltministerkonferenz den Bundesländern ein Vorschlag unterbreitet werden.
Was konkret?
Das heißt konkret, wie geht man mit solchen Strandungen, wenn diese Tiere leben, um? Wie ist die Meldekette, welche Maßnahmen sind durchzuführen und wie und welche Prozesse haben hier abzulaufen.
Aber so ein Wahlplan, so ein Strandungsmanagement, so ein Rettungsprotokoll, das hätte Mecklenburg-Vorpommern ja schon seit über 30 Jahren haben sollen.
Ja, hätte, Fahrradkette.
Sind Sie da nicht ein bisschen spät dran mit?
Nein, wir haben es ja nicht. Hat Schleswig-Holstein das? Hat Niedersachsen das? Keiner hat's. Also wir arbeiten an einer Lösung, wie wir das systematisch in der Zukunft besser betreuen können. Und dazu zählt natürlich auch diese Netzproblematik. Ich habe ja am Wochenende gerade nochmal mit den Akteuren zusammengesessen, die für mich wichtig waren. Ne? Nicht die Initiative, die hätte auch gerne mit der Initiative eine Abschlussrunde gedreht, auch mit einem Auswertungs- und auch einer Geste der Dankbarkeit. Ist ja in Deutschland auch nicht mehr üblich, aber ich habe mich bei den Akteuren, die mir ganz persönlich und unserem Haus geholfen haben in der Situation, mit denen habe ich mich nochmal zusammengesetzt. Und da war schon klar, dass er im Übrigen wahrscheinlich gar kein Netz mehr hatte. Im Körper selber.
Nichtsdestotrotz hat er sich ja vorher in einem Netz verfangen und hatte es, als er das erste Mal gesichtet wurde, in Wismar am Hafen um seinen Körper geschlungen und hatte da auch echt Probleme damit. Und das ist ja kein Einzelfall. Hier in der Ostsee, die Schweinswale, die hier heimisch sind, da verfangen sich mehr in solchen Netzen und sterben, ertrinken, als dass neue Tiere geboren werden.
Deswegen haben wir da auch ja was gemacht, langsam. Deswegen machen wir da ja auch was. Das wollte ich ausdrücklich auch sagen. Die Fischer sind dran schuld. Langsam, immer ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Aussagen. Ich glaube ausdrücklich, dass wir für die Zukunft da dringend was machen müssen. Ich arbeite auch daran. Wir haben zum Beispiel diese sogenannten Pinger an den Stellnetzen, dass sie gewarnt werden. Die Robben sind nicht nur die Schweinswale oder die Wale, sondern es sind auch die Robben oder die Seehunde, die ertrinken, Säugetiere. So, das ist so. Und das ist auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte auch so gewesen. Und wir müssen da was tun. Wir haben jetzt zum Beispiel die Reusen verändert, sodass sie nicht einschwimmen können. Und ich glaube, in einem Zeitalter der Technologie und der Technik brauchen wir alternative Fangmöglichkeiten. Was nicht geht, ist, dass man die, und dazu stehe ich auch, dass man nun sagt, die Fischerei hat hier zu verschwinden und wir werden diesen Volkswirtschaftszweig, im Übrigen auch eine sehr wertvolle Ressource, die auch zur Ernährungsgrundlage beiträgt seit Jahrhunderten, dass man die nun für alles und jedes verantwortlich macht. Da müssen wir helfen.
Aber die Diskussion ist ja schon ganz lange, ob man solche Stellnetze zumindest in Schutzgebieten verbietet, ganz grundsätzlich. Schutzgebiete sind bei Weitem nicht die ganze Ostsee. Und Stellnetze sind die häufigste Todesursache von Walen hier bei uns. Und das Land, was sich dem entgegenstellt, ist Mecklenburg-Vorpommern. Nein. Auch jetzt schon wieder bei der Umweltministerkonferenz hatten Sie die Möglichkeit.
Nein, muss ich nochmal sagen. Das weise ich in aller Form zurück. Also Punkt 1. Das Netz, das dieser Wal getragen hat, kam woher? Wir wissen es bis heute nicht, aber diese Netze werden in Mecklenburg-Vorpommern nicht eingesetzt. Also an dem Netz ist er nicht gestorben und schon gar nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Netz ist sichergestellt, das haben wir. Und ich lasse das zurzeit genauestens analysieren, wo werden diese Netze eingesetzt und welche Nation ist das. Es war im Übrigen waren auch noch kleine Fische drin. Es sind ganz engmaschige Netze, die werden in Mecklenburg-Vorpommern nicht eingesetzt. So, Punkt 1. Punkt 2, wenn Sie sagen, Mecklenburg-Vorpommern verschließt sich da, dann weise ich das nochmal in aller Form zurück. Wir wollen, dass alternative Fangmethoden entwickelt werden. Und jetzt, weil dieses Wahlproblem entstanden ist, da bin ich auch noch mit Schleswig-Holstein im Diskurs. Wir haben 50% unserer Gewässer im küstennahen Bereich, die dem Land Mecklenburg-Vorpommern unterstehen, haben wir unter Schutz gestellt. Und da sind im Übrigen auch die Kernzonen der Nationalparke dabei. Wir haben 2 Ostsee-Nationalparke. Für uns ist klar, wir haben eine Küstenfischereiverordnung, die auch gerade nochmal bearbeitet wird und in der Endphase sich befindet, wo wir ganz klar sagen, wir ziehen uns aus diesen Gebieten, den Kernzonen oder Entwicklungszonen heraus. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Verpflichtung für einen Volkswirtschaftszweig, der in diesem Land und im Übrigen auch gerade in das immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen worden ist, nämlich die Küstenfischerei, die kleine und angepasste Küstenfischerei. Und da suche ich mit den Fischern gemeinsam nach Lösungen. Und das werden wir aus meiner Sicht auch erreichen.
Sie sind der Umweltminister. Sie haben das in der Hand. Sie können das,
ich arbeite daran und ich sage Ihnen auch nochmal, ich habe auch ein Instrument. Sonst heißt es ja immer, der redet, die reden. Nein, wir haben ja im Zusammenhang, die Belastungen in der Ostsee, in der Nordsee sind ja massiv angestiegen. Der Schiffsverkehr ist angestiegen, hat im Übrigen die Schraubenverletzung, habe ich an dem Wal entdeckt, niemand anders. Oder wir nehmen natürlich auch den Ausbau der erneuerbaren Energien zur Kenntnis oder der Leitungsbau oder die Trassen, alles was dazu gehört. Das sind auch Auswirkungen, die müssen wir uns auch angucken. Und da muss da auch der Steuerzahler, muss den Geld auf den Tisch packen, dass wir die Fischgründe oder die Habitate wieder in Ordnung bringen. Das gehört genauso dazu.
Ich würde auch gerne nochmal zum Wal zurückkommen.
Ja, der Wal beeindruckt mich.
Sie haben erst gesagt, wir stellen die Rettungsmaßnahmen ein. Und dann kamen Leute, die all das vielleicht instrumentalisiert haben. Hatten Sie vielleicht mal den Gedanken, dass diese Initiative auch noch andere Motive hatte, als den Wal zu retten? Es haben sich ja auch Leute Rechte auf dieses Thema draufgesetzt und es instrumentalisiert.
Ja, natürlich. Also auch dafür bin ich dankbar für diese Frage. Ich könnte auch emotional werden, aber da war ich schon in Sorge, was passiert hier. Hat die Initiative den Wal, das Tier im Vordergrund Oder wollen Sie einen Staat vorführen, weil er nicht funktioniert? Angeblich nicht. Haben wir bewiesen, dass er funktioniert. Waren da Leute dabei, die sich diesem Staat gegenüber mit Fragen beschäftigen, die ich nicht akzeptiere? Sag mal, Rechtsextremismus akzeptiere ich nicht und Linksextremismus auch nicht. Können Sie mir glauben, das hat mich auch schlaflose Nächte gekostet. Und es waren natürlich auch Leute dabei, ich habe es ja angedeutet, wo man auch den wissenschaftlichen, wissensbasierten Prozess hinterfragen muss. Und da habe ich auch Reißleine gezogen und das können Sie mir abnehmen, dass ich auch mit bestimmten Leuten da sehr deutlich drüber geredet habe. Aber ich will auch nochmal eins festhalten, die Initiative hat ein Konzept vorgelegt. Dieses Konzept haben wir geprüft. Dann hat man uns gesagt, ab jetzt sind wir verantwortlich für das Personal, was dort eingesetzt worden ist. Waren wir nicht zuständig. Das möchte ich nochmal festhalten. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man uns von Anfang an ein klares Organigramm vorlegt. Hat man nicht. Hat sehr, sehr lange gedauert. Praktisch auf der Zielgeraden erst, weil ich das immer wieder gefordert habe. Und ansonsten nochmal, die drei entscheidenden Kerne sind, wollte die Initiative den Staat hinterfragen und vorführen. Ist ihnen nicht gelungen. Zweitens, die Strömung, die innerhalb der Initiative existiert haben, das nehmen sie doch auch wahr. Die sind ja bis heute nicht zu Ende. Und die sind sehr zerstritten untereinander. Und eins, was ich überhaupt dann auch hier sagen darf, was mich auch wirklich innerlich berührt, ist, man hat den Kontakt einseitig abgebrochen, mir gegenüber.
Jetzt mit dem ganzen Abstand nach dieser Zeit, jetzt wo wir wissen, was passiert ist, dass der Wal mit der Barge in die Nordsee gekommen ist, noch gelebt hat, als er freigekommen ist und schließlich sein Kadaver angespült wurde. Das wussten wir ja am Anfang noch nicht, als Sie diese Entscheidungen getroffen haben. Jetzt wissen wir es. Mit diesem Wissen, was glauben Sie, was von unseren Optionen, die wir damals hatten, wäre das Beste gewesen für den Wal?
Ja, das, was war nochmal unser Interesse? Mein Interesse war, Punkt 1, dem Tier zu helfen, dem Tier eine Chance zu geben. Und am Ende war auch klar, das Risiko ist sehr hoch, dass er das überhaupt überlebt. Und wenn ja, dann ist er zurück in seinen Lebensraum. Wir haben ihm dabei geholfen. Und wenn er es schafft, in seine Familie zurückzukehren, dann wäre es großartig. Dann hätte man uns sicher auch noch deutlich andere, positivere Rückmeldung gegeben. Ob und inwieweit wir so etwas mit einer privaten Initiative, das prüfe ich auch zurzeit, in der Form, wie das mit dieser Initiative abgelaufen ist, noch einmal machen würde, da würde ich mal ausdrücklich sagen, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Aber, und jetzt komme ich dann aber auch auf den Kern Ihrer Frage, was wäre denn die Alternative gewesen? Dieses Tier ist in der Lage, bis zu einem halben Jahr keine Nahrung aufzunehmen. Das können diese Tiere. Hochintelligent. Sie haben dann nochmal auch Signale gesendet, dieses Tier. Und jetzt nehme ich mal den 3. März und dann rechne ich mal, das habe ich immer wieder gemacht, dann rechne ich da ein halbes Jahr, dann sind wir im August. Und jetzt liegt hier im Kirchsee auf der Insel, schönen, im wunderbaren Insel Pöhl, im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern, liegt ein sterbender Wal, der in der Öffentlichkeit ein so hohes Aufsehen erregt und wo dann gesagt wird, was machen die da? Die müssen doch dieses Tier erlösen. Das geht doch so nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir das auch geprüft. So, kann man das Tier erlösen? Es gibt drei Varianten. Kopf sprengen, können Sie sich das vorstellen? Ich nicht. Vergiften mit Unmengen an Gift, mit allen Risiken, geht nicht. In einem sensiblen, in einem FFH-Gebiet. Und drittens, ihn erlösen mit einer Waffe. Das sind für mich die drei die drei Varianten gewesen, die wir sehr genau geprüft haben. Und die habe ich für mich ausgeschlossen. Das sehe ich mir ausdrücklich. Ausdrücklich sage ich das. Und man muss am Ende eine Lösung aufzeigen. Und die Lösung war, wir haben ihn hier aus diesem schwierigen Umfeld lebend und unversehrt. Und auch der Prozess, er ist ja immerhin 215 Kilometer geschwommen. Er hat doch einige Tage, wahrscheinlich vom 2. bis 6., 7. Mai hat er gelebt. Es hätte für mich auch den Wunsch gegeben, dass es eine andere Richtung gibt, nämlich dass er das überlebt.
Dankeschön, Herr Backhaus.
Sehr gerne.
Okay. Spannend. Also das war viel Politikersprech und ich habe auch den Eindruck, es ist ihm echt wichtig gewesen, ein paar Dinge nochmal gerade zu rücken. Zumindest so, wie er sie sieht. Aber das ist ja auch total legitim. Und ich glaube ihm auch wirklich, dass er mit diesem Wall so sehr mitgefühlt hat. Aber ich frage mich schon immer noch, wenn dieser Wall ihm so zu Herzen gegangen ist, er hat ja eigentlich die Macht, da wirklich substanziell was zu tun gegen die Stellnetze und so. Und klar, er ist auch gleichzeitig Fischereiminister und kann das nicht aus den Augen lassen. Aber sich so hinzustellen und zu sagen, der Wal, der ist mir ans Herz gegangen. Und auf der anderen Seite nicht die Konsequenzen daraus zu ziehen, weiß ich nicht, was ich davon halte. Das war Wild Crimes. Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Gespräch mit dem Umweltminister. Ich bin Nathalie Süß. Redaktion Eva Lell und Angelika Nöhr. Wenn ihr Feedback habt oder eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns an wildcrimes@br.de. Wild Crimes ist ein Podcast der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt im Bayerischen Rundfunk für ARD Sounds 2026. Und jetzt noch was ganz anderes. Ich habe nämlich noch eine Hörempfehlung für euch. Das ist komplett weg von der Ostsee, vom Meer. Jetzt geht's in die Alpen, und zwar so richtig, mit den Bergfreundinnen.
Wo ist denn dein Fahrrad?
Wir wandern doch über die Alpen, haben wir gesagt.
Nee.
Leute! Lass uns doch einfach beides machen. Wir Bergfreundinnen,
Kadi,
Lisa und Toni, wandern
und radeln auf unserer
Alpenüberquerung hoch 2. Von Kleis in Oberbayern nach Sterzing in Südtirol
und über Meran zurück nach München. Und Leute, wir sind diesmal nicht allein unterwegs.
Wir nehmen drei Bergfreundinnen aus der Community mit, die noch nie eine Alpenüberquerung gegangen sind.
Und auch ihr könnt live dabei sein.
Wenn wir in Hütten schnarchen und uns das Stilfser Joch hochquälen.
Schaffen wir schon.
Also, verfolgt uns ab dem 28. Juni täglich im Bergfreundinnen-Podcast in ARD Sounds und auf Instagram.